Es ist jetzt genau 1:44. Vor wenigen Minuten haben hier die Kämpfe begonnen.
Die Televizija posredovala posnetke napadov po vsej državi. Je prebivalstvo spoznalo resnost položaja.
Sie haben es am etwas martialischen Intro gehört. Heute wenden die uns einem sehr ernsten Thema zu, und zwar dem Krieg in Slowenien vor 30 Jahren. Mein Name ist Thomas Tschick und ich darf Sie heute aus dem slowenischen Generalkonsulat in Klagenfurt begrüßen. Und mir gegenüber ist Dr. Anton Novak. Ein herzliches Grüß Gott, dober dan.
Guten Tag, dober dan.
Herr Dr. Novak, Sie sind so dankbar und beantworten mal unsere Fragen. Vor allem aber darf ich dankbar sein, dass Sie sie uns auf Deutsch beantworten werden, was es für die Hörerinnen und Hörer etwas leichter machen wird. Sie sind jetzt schon seit einigen Jahren hier in Österreich als Diplomat tätig. Ich möchte mit Ihnen aber eine Zeitreise jetzt einmal machen, zurück in die Jahre 1980, in das Jahr 1981, als Marschall Tito starb, damals der große Staatslenker in Slowenien, der Befreier vom der Befreier von den Nationalsozialisten. Als solcher ist er ja an die Macht gekommen. Sie waren damals 25 Jahre alt, als Marschall Tito starb. Wie haben Sie das eigentlich wahrgenommen? Was war das für ein Jugoslawien damals im Jahr 1981?
Ja, 1981 war ich noch jung und das war gut. Und ja, wir lebten ziemlich gut in Jugoslawien. Zum Beispiel als Student, ich reiste durch Europa mit Interrail und ich war mit einer christlichen Gruppe vielmals in Frankreich, in Spanien und in England. Aber als ich in Armee in Maribor war, das war 1980, 81, waren schon Spannungen in Kosovo. Und zum Beispiel ein Teil unserer Einheit musste nach Kosovo umgesiedelt. So, das war ziemlich so spannend. Sie bekamen alle Waffen und sie war ein bisschen ängstlich, was dort passieren wird. Aber dann am Ende, wir haben später Informationen bekommen, dass nichts Schlimmes passiert dort.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, diesen Vielvölkerstaat.
Ja, da, ja. Ich möchte noch sagen, dass damals Jugoslawien war einparteilich und ja, natürlich kommunistische Büchlein half viel für Karriere. Zum Beispiel Diplomat konnte man nicht bekommen, ohne Mitglied von kommunistischer Partei zu sein.
Also Sie waren dann auch wahrscheinlich Mitglied der kommunistischen Partei, um überhaupt in den diplomatischen Dienst eintreten zu können?
Nein, ich war damals ich arbeitete als Jurist in einer Papierfabrik und ich habe im Außenministerium umgezogen, erst nach Selbstständigkeit Sloweniens 1992.
Sie haben es jetzt schon angesprochen mit dem Konflikt im Kosovo Anfang der 80er Jahre. Wie hat man als Slowene beziehungsweise auch einer anderen Ethnie in diesem Vielvölkerstaat angehörend da diese Diversität eigentlich erlebt? Wie spürte man die Dominanz der Serben, von der immer noch viele Leute berichten?
Es war so, ich fühlte diese Vielvölkerstaat meistens in Armee. Es war damals in Jugoslawien so, dass es konnte nicht Nationalarmee entstanden, so vermischten sich die Völker in Armee. Das heißt, ungefähr nur 7% von Slowenen konnten Armee dienen in Slowenien. Alle anderen mussten in andere Republiken gehen und umgekehrt. Ich hatte Glück, dass ich konnte in Maribor Armee dienen, aber das war nicht zufällig. Eine Frau, die wohnte nicht weit von uns, konnte mich und sie arbeitete in Abteilung in Ljubljana Und als sie sah meinen Namen auf der Liste, sie konnte mich nach Maribor schicken. Sie konnte mitwirken bei diesen Listen, wohin geht jemand. So war damals in Jugoslawien.
Sie haben es ja schon angesprochen, den Konflikt im Kosovo Anfang der 80er Jahre, und man hat ja auch an anderen Enden der Gesellschaft immer stärker dieses Aufbegehren gespürt. Also auch der heutige Premierminister Janis Janša war ja in den 1980er Jahren inhaftiert, weil er in der Mladina Texte veröffentlicht hat, die eben gegen das Regime gingen. Sie waren damals ein junger Mann, haben gesagt, Sie waren auch schon in christlichen Kreisen involviert. Wo standen Sie da in dieser politischen Debatte? Hatten Sie da schon Ihr politisches Erweckungserlebnis und waren Sie auch aktiv? Mhm.
Wenn ich darf, ich möchte noch ein bisschen zurück an diese Frage von serbischer Dominanz zu retournieren. Ja. Ich möchte sagen, dass wir damals nicht so direkt diese serbische Dominanz fühlten, aber wir hatten zum Beispiel eigene Sprache, eigene Regierung, Parlament, Universitäten, so dass man fühlt nicht im alltäglichen Leben dieses serbische Dominanz. Aber wir fühlten damals, dass wir haben den Eindruck, dass zu viel Geld von Slowenien nach Belgrad floss. Es war so, dass zum Beispiel Slowenien hatte ungefähr 30% von Ausfuhr von Jugoslawien, obwohl nur 10% von Einwohnern, und verdiente fremde Währungen, deutsche Marken und andere, mussten wir nach Belgrad schicken, an Nationalbank, und dort wurden sie in Dinar umgewechselt und die Republik bekam dann zurück Dinar. So war damals Politik in Jugoslawien, und wir hatten ein Gefühl, dass das verhindert unsere Entwicklung, dass zum Beispiel auch zu viel Geld für Armee geht. Und wir wollten auch ein Teil des Westdemokratie sein. Und wenn Sie haben gefragt über diese Aufbegehren in Slowenien, muss ich sagen, dass in Slowenien Slowenen sehnten schon lange für eine Selbstständigkeit. So zum Beispiel scherzten wir als Kinder oftmals, haben gesagt, als ich groß werde, werde ich Grenzwächter an der Kolpa. Ich weiß, ich habe damals nicht gut verstanden, Kolpa ist Grenzfluss zu Kroatien, aber so war schon in 70er Jahren vielleicht. Und zum Beispiel, mein Freund hat einen Großvater, der war im Ersten Weltkrieg an Isonzo-Fronte, und er hat gesagt, dass schon damals die Soldaten, es war ein slowenisches Volk, wie man sagt, Polk, Einheit, und sie dachten schon damals über eine Selbstständigkeit Sloweniens, aber damals war noch zu früh, zu Selbstständigkeit zu kommen. Dann in 80er Jahren begannen Intellektuelle in Slowenien über Selbstständigkeit zu schreiben. Das war damals nicht so ungefährlich, weil wir wissen, dass zum Beispiel Jože Pučnik musste im Gefängnis, und dann, als er draus kam, ist er nach Deutschland umgezogen. Dann kam noch zu dieser Inhaftierung von Janis Janša und noch zwei Slowenen. Und das verursachte Demonstrationen in Slowenien, große Demonstrationen, und wir haben alles, alle diese Demonstrationen und diese Bewegung unterstützt.
Sind Sie damals selbst auch demonstrieren gegangen? Was hat man da gerufen auf der Straße, wenn man da am Prešerno Trg steht oder wo auch immer das stattgefunden hat?
Ich selber war nicht auf Demonstrationen, weil ich lebte außer Ljubljana. Aber ja, wir haben verfolgt auf Fernsehen und auf Radio, was ist passiert in Ljubljana.
Also die Staatsmedien durften das auch zeigen?
Das war in Medien präsent, jeden Tag. Medien berichteten über Demonstrationen.
Mhm. Sie haben schon die intellektuelle Elite angesprochen, die ja da auch vorangegangen ist. Wie war das damals auch an den Universitäten? Sie sind ja Jurist, dieser Gedankengang, wie kann man sich aus diesem Staat Slowenien rauslösen? Man hatte ja bereits ein eigenes Parlament auch. Also es gab ja schon diese Teilstaaten, und es gab ja auch in Slowenien eine Verfassung, die das ja im Grunde zur Föderation mehr oder weniger erklärt hat. Wie offen wurde da auch in Fachkreisen drüber diskutiert, so diese Schritte müssen wir setzen, um selbstständig zu werden, an Unis zum Beispiel?
Ja, an der Unis wurde damals Selbstverwaltung der Unternehmen unterrichtet und sozialistische Werte. Es waren Kreisen, meistens ja kirchliche Kreisen, die organisierten so Seminare oder runde Tischen, und dort wurde alternative Politik diskutiert. Und in den Kreisen von Schriftsteller.
Im Dezember 1990 gab es dann ja ein Unabhängigkeitsreferendum. Also man hat ja die Bevölkerung gefragt, in Slowenien, in dieser Teilrepublik, wie wollt ihr euch entscheiden, wie soll es weitergehen mit unserem Land, mit unserem Landesteil? Darf man fragen, wie Sie da abgestimmt haben?
Natürlich, ich kann stolz sagen, dass ich für Selbstständigkeit votiert habe, und alle, die ich kenne, haben so votiert.
Aber das nächste halbe Jahr wurde dann ja massiv diplomatisch verhandelt. Also ich habe mir da auch noch Archivberichte durchgeschaut. Da hat man immer wieder erlebt, die jugoslawische Zentralregierung und die slowenische Teilregierung, die versuchen da noch irgendwie eine Einheit oder eine Einigung zu finden, eine Loslösung da irgendwie so am Schreibtisch zu erreichen. Gleichzeitig, und da werden Sie mir jetzt wahrscheinlich mehr erzählen können, muss man ja aber auch in der Bevölkerung gespürt haben, da könnte jetzt ein Krieg, ein militärischer Konflikt auf uns zukommen. Wie ist das gewesen? Hat man da jetzt schon im Verborgenen begonnen, Munitionsdepots anzulegen, strategische Planspiele anzulegen? Was sind die zentralen Stellen, die man besetzen muss, um die jugoslawische Volksarmee auszuschalten?
Dieser Krieg dauerte ungefähr 10 Tage, und dann waren wir sicher, das ist Ende mit Krieg. Ich hatte keine Angst, und auch in der Bevölkerung war keine Angst, dass wieder zum Krieg kommt.
Aber in der Phase vom Referendum hin zu dem Krieg, wie war da die Stimmung?
Wir wussten, dass es wird nicht einfach, alles durchzusetzen. Zum Beispiel einige wirtschaftliche Experten haben gewarnt, dass Slowenien wird wirtschaftlich nicht überleben. Und tatsächlich, später nach Erklärung von Selbstständigkeit, hat Slowenien ungefähr 30% von Märkten verloren. Aber ja, wir wussten auch nicht, wann und wie diese Selbstständigkeit erklärt wird. Das war alles geheim. Und dann kam es am 25. Juni kam es zu dieser Erklärung. Aber das war verabredet zusammen mit Kroaten. Beide machten einen Silbertag. Es waren damals gute Kontakte zwischen slowenische und kroatische Politik. Und ja, da, wir haben überhaupt nicht gedacht auf einen Krieg. So, nach dieser Erklärung und Fest in Ljubljana, was war für ein Schock. Am Morgen haben wir über Radio gehört, dass es gibt Panzer auf Straßen von Slowenien. Und das war für uns ein Schock.
Wie haben Sie diese 10 Tage verbracht? Sie sagten vorhin schon, Sie waren Jurist in einem Industriebetrieb. Haben Sie Sorge gehabt, dass Sie einberufen werden, dass Sie jetzt auch zu einer Waffe greifen werden müssen? Wie verbrachten Sie diese Tage des Krieges?
Ja, es war schon immer eine Angst, dass wir in Armee mussten. Aber es war so, dass diese Angst war nicht so groß. Ich konnte nicht mich vorstellen, dass in Slowenien zu einem Krieg kommt. Und ich arbeitete so zwischen 7 und 3 Uhr damals. Ich hatte gerade eine dritte Tochter bekommen. Sie war 4 Monate alt im Juni 91. Und ich erinnere mich, dass wir mussten mehrmals, besonders an einem Wochenende, in den Keller laufen. Es war Alarm. Zum Beispiel, ich konnte über Fenster sehen, wie Luftwaffe von jugoslawischer Armee attackierte Fernsehen und Radiosender auf Krvavec. Im Keller hatten wir Wasser und Nahrung vorbereitet, aber wir verbrachten nicht viel Zeit im Keller. Vielleicht 1 Stunde, 2 und dann war alles wieder normal. Und später, nach ein paar Tagen, bekam ich eine Berufung, dass ich muss mich im Gemeindeamt melden. Und dort dann verbrachte ich 1 Woche. Ich musste statt arbeiten in dieses Büro gehen. Und wir haben ich habe nur ein paar Einberufungen in Territorialverteidigung gemacht. Zum Beispiel musste zu ein Nachbar und ihm in einhändigen Einberufung. Sonst hat nicht Besonderes passiert. Nach 1 Woche war diese 10-tägige Krieg vorbei und wir arbeiteten wieder normal in Fabrik. Leben war nicht wie früher, aber läuft alles ziemlich normal.
Kannten Sie Menschen, die in diesem Krieg gestorben sind? Es sind ja auch einige slowenische Staatsangehörige gestorben, beziehungsweise natürlich auch Menschen, die in der jugoslawischen Volksarmee gedient haben. Kennen Sie Opfer?
Persönlich nicht, aber wir haben über Medien Informationen bekommen. Ich denke, dass ungefähr 37 Menschen starben damals. Ich weiß, es war ich erinnere mich an eine Luftattacke auf Konvoi von türkische Lastkraftwagen neben Novo Mesto. Dort waren ein paar Opfer und in Brnik, in Flughafen und noch an einige andere Orte. Aber persönlich konnte ich niemanden.
Ein Schicksal, das ja von diesen Opfern ausging, war auch ein slowenischer Hubschrauberpilot in der jugoslawischen Armee, der ja abgeschossen wurde von Slowenen. Das war ja sozusagen die tiefste Kerbe, ich glaube auch, wo es das einzige Mal so augenscheinlich diesen Bruderkrieg auch gegeben hat. Ein Slowene tötet einen Slowenen. Wenn man sich aber dann in der Folge des Slowenienkrieges angeschaut hat, was noch alles am südlichen Balkan passiert ist, da gab es halt sehr, sehr oft diesen Kriegsschauplatz mitten durchs Dorf. Auf der einen Seite die Orthodoxen oder mitunter die Christen, auf der nächsten Seite die Muslimen. Warum schaffte man es in Slowenien so früh, das alles zu lösen? Und warum ist dann Ihrer Meinung und Ihrer Erfahrung heraus auch dann in Bosnien in der Folge und dann in den anderen Teilen Serbiens dieser Brüderkrieg so erbittert geführt worden, wo man ja wirklich bis zur letzten Patrone oft gekämpft hat?
Ja, zum Beispiel diese Soldaten, die waren in jugoslawische Armee in Slowenien. Das waren zum Beispiel Kroaten, Montenegrin, bosnische Soldaten. Sie hatten kein Motiv, gegen Slowenen zu kämpfen. Es war auch diese Versorgung von jugoslawischer Armee funktionierte nicht gut. So blieben ohne Nahrung und ohne Wasser Soldaten in heißen Panzern. Aber zweite Sache ist, das muss erwähnt sein, zum Beispiel Slowenien wurde nicht im Interesse der Serben bzw. Milosevic. In Slowenien lebten Serben nicht in ein geschlossenes Gebiet, wo wie in Bosnien oder in Kroatien. Es lebten in ein paar Dörfer an der Grenze mit Kroatien einige Serben, noch von Zeiten von Türken, sogenannten Uskoken. Sie sind geflogen von Türken, aber dort diese Menschen waren alt und nicht für Politik interessiert. Alle Serben, die waren in Slowenien, sie waren Gastarbeiter oder Offiziere, aber sie waren zerstreut durch ganzen Slowenien. So, es gibt kein ethnisches Gebiet, serbisches ethnisches Gebiet in Slowenien wie in anderen Republiken.
Wir erlebten ja jetzt gerade vor einigen Tagen das letzte Urteil in Den Haag, also das vermutlich letzte Urteil, Mladic. Wie nehmen Sie diese späte Verurteilung wahr? Gibt's da, kann ein Urteil von so einem Gericht überhaupt noch für so etwas wie Gerechtigkeitssinn sorgen? Oder ist es eh schon sozusagen, die Deutung hat früher stattgefunden, dass die Schlechter von Srebrenica, wie man sie im Westen nennt, in Teilen Serbien oder der Republika Srpska noch immer als Helden gefeiert werden. Kann man da überhaupt noch eine durchdringen mit der historischen Wahrheit, dass das Völkermord war?
Ja, besser später als niemals. Ne? Wir haben am Fernsehen gesehen, die bosnische Frauen, die für denen war ein Wiedergutmachung oder ein Signal von Gerechtigkeit, diese Strafe. Natürlich ist alles besser, wenn Gerichte schneller entscheiden, aber die Verfahren dauern und leider ist es so passiert. Ich erinnere mich noch in Zeiten von in dieser Periode zwischen Juni und Oktober 91. Damals ging alle Zugtransporte von Wachen nach Bosnien. Ich habe mich gefragt, warum nach Bosnien? Wir hatten damals keine Ahnung, was dort passieren wird. In Slowenien waren wir glücklich, dass im Oktober 1991 letzte Soldat von jugoslawischer Armee Hafen von Koper verlassen hat. Aber ja, dieser Bürgerkrieg in Bosnien, in Kroatien war wirklich schrecklich.
Sie haben vorhin auch noch dieses gemeinsame Vorgehen von Kroatien und Slowenien beschrieben zum Zeitpunkt der Unabhängigkeitserklärung. Da ging man ja Schritt, also quasi im Gleichschritt voran. Trotzdem gab es dann später immer wieder Grenzstreitigkeiten zwischen den beiden Staaten. Warum hat man dieses einigende Element, diesen Gleichschritt nicht auch über die Phase der Eskalation, über die Phase des Krieges hinaus halten können? Wo ist da eigentlich der Bruch dann entstanden zur Republik Kroatien aus Ihrer Sicht, die ja natürlich eine slowenische ist?
Ja, es ist so, nach Zweiten Weltkrieg wurde vereinbart, dass so viele Italiener in Jugoslawien bleiben wie Jugoslawen in Italien. Und in Italien blieben ungefähr 100.000 Slowenen. Und diese Grenze zwischen Kroatien und Slowenien wurde nicht gerecht. Zum Beispiel, es sollte nicht Dragonia sein, wie jetzt, sondern Mirna. Das ist ein bisschen niedriger. Aber das wurde im Zweiten Weltkrieg zwischen vielleicht Tito und damaligen Kommunisten, Führer vereinbart. Wir zum Beispiel meinen, dass Kroatien hat sehr viel mehr, sehr viele Inseln und wir haben zum Beispiel Bucht von Piran war niemals von Kroaten. Bucht von Piran wurde immer auch in Jugoslawien von Slowenen, slowenische Polizei kontrolliert. Und auf einmal wollten Kroaten halb von Bucht, von Piran. Und ja, es wäre eine Möglichkeit, dass diese andere Seite von Bucht von Piran von slowenischer Armee okkupiert wurde oder diese in Savudrija. Es war ein paar Stunden Zeit, dass slowenische Armee dort gingen würde und diese Zeit wurde dann nicht genutzt. Das wurde ein Entscheid von slowenischer Präsidentschaft. Wenn so gemacht würde, würde vielleicht ganze Bucht von Piran in slowenische Hände geblieben. So wurde zu dieser Vereinbarung zwischen Kroatien und Slowenien ist gekommen, die nun nicht Kroaten als nicht anerkennen. Obwohl, ja, nun ist so vielleicht 80 oder 70% von Bucht von Piran sollte slowenisch sein und andere 20-30% von Kroatien. Diese andere Probleme waren auch Bank von Ljubljana. Sie hat in Kroatien Expositoren und ja, in Slowenien wurde vereinbart, dass alles Geld, die in slowenische Territorien, auch in Banken von anderen Republiken, Beogradska Bank und so, bleiben.
Es bleibt hier, ja.
Ja. In Kroatien war so, dass es war viele Schulden von Unternehmen, die nicht bezahlt wurden, aber Slowenien musste dann alle Deposite von kroatischen Staatsbürgern zahlen. Und das war auch ein Streitpunkt, der so lange nicht gelöst wurde.
Blicken wir nochmal in die Gegenwart beziehungsweise in die Zukunft. Gerade jetzt im Zuge der Fußball-Europameisterschaft haben wir erlebt, dass diese innerjugoslawischen Konflikte noch nicht ausgestanden sind. Ich erinnere jetzt an den Fall Marko Arnautović, der mit serbischen Wurzeln ausgestattet, einen Spieler Nordmazedoniens, der ja eigentlich in der Schweiz aufgewachsen ist, mutmaßlich auch, ob der Ethnie seiner Mutter beleidigt haben soll, sagen wir es einmal so vorsichtig. Wann, glauben Sie, werden diese Konflikte, und ich glaube, der Fall Arnautović zeigt ja, dass es da doch noch ein großes Potenzial gibt, wann, glauben Sie, werden diese Konflikte, die Ebene der Ethnie, diese rassistischen Untertöne dann irgendwann mal überwunden sein und da unten wirklich eine befriedete Region im südlichen Balkan vorherrschen?
Ja, das wird wahrscheinlich in die Zukunft irgendwann passieren, aber wenn kommen die neuen Generationen, sie haben andere Interesse, Geschichte ist nicht mehr so wichtig für jüngere Generationen. Sie wollen gut leben und ja, sie sind mehr mobil. Leider viele verlassen auch diese Staaten. Ja, das ist immer Hoffnung, dass einmal in die Zukunft diese Probleme, diese Spannungen lösen werden. Aber ja, man sieht in Bosnien, das geht nicht so schnell. Auch nach 30 Jahren gibt es noch immer Spannungen. Vielleicht wird ein Problem für immer bleiben, aber hoffentlich begrenzt.
Hoffen wir es auch. Ich sage Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, Najleb Shahwala, Dr. Novak, für die Antworten.
Vielen Dank auch Ihnen.
Und das war jetzt der erste Teil, in dem wir uns diesen unrühmlichen, würde ich dazu sagen, Jubiläum 30 Jahre Krieg in Slowenien zuwenden. Mein Kollege David Knees und ich werden Ihnen noch zwei weitere Male hier sehr interessante Hörstücke liefern. Einmal mit Gunter Spath, dem ehemaligen Militärkommandanten Kärntens, der uns einige Einblicke liefern wird in das, wie man von österreichischer Seite militärisch agiert und zuvor schon über Jahre sich vorbereitet hat auf einen möglichen Konflikt in Jugoslawien. Und dann wird Ihnen auch noch Peter Kimmeswenger, Chefreporter der Kleinen Zeitung, im Gespräch mit David Knees schildern, was er so erlebt hat in seinen 10 Tagen als Kriegsreporter, die er 1991 absolviert hat. Mein Name ist Thomas Tschick und ich sage Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit.